Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Hier ist der Worum-Podcast, hier ist Folge 84 und man könnte fast sagen, es ist der Podcast der Champions. Der 7. Sieg in Folge unter Ole Werner und ich könnte mich langsam dran gewöhnen und ich bin mir fast sicher, meinem Lieblingskumpel Thomas geht es genauso. Grüß dich, mein Lieber.
Ich bin verliebt in Werder Bremen zum Valentinstag.
Ja, aber auch ja, stimmt.
Ein bisschen, Valentinstag. Aber auch ein bisschen in dich.
Ja, ein bisschen nur. Ich bin nicht sauer, ich bin nur enttäuscht. Ja.
Wo sind meine Blumen?
Ja, wo sind meine Blumen? dazu kann ich quasi nahtlos dran anknüpfen, denn die Folge stammt mal wieder aus deinem, ich möchte fast sagen, genialen Hirn, du Creative Director, CEO, Podcast Chief. Denken Sie größer ist in der Tat ein schöner Aufgriff der letzten Folgentitel und er passt inhaltlich in der Tat. Aber darauf wollen wir gleich ein bisschen weiter eingehen. Erstmal, wie hast du das Spiel geguckt und mit welchem Gefühl bist du aus dem Spiel rausgegangen, Thomas?
Mit einem durchweg positiven Gefühl bin ich durch dieses Spiel durchgesurft, auch wenn es ja ein bisschen rumpelig war. Ne? Es war ja jetzt nicht gerade, ich sag mal, es war jetzt nicht ein Triumphzug von der ersten bis zur letzten Minute. War ja schon ein bisschen wackelig, aber das Gefühl danach war, ja, auch irgendwie nicht mehr so, wie man es von früher kennt, diese Erleichterung irgendwie mit Hängen und Würgen, Auswärtssieg, auch nicht dieser Stolz, sondern irgendwie nimmt man das so hin und denkt sich, ja, Alter, ja.
Aufgabe erledigt.
Denken Sie größer.
Ja, und rumpelig trifft es in der Tat sehr gut, auch wenn wir wieder auf das Geläuf gucken. Ja? Platz war ja wieder eine Katastrophe. Aber hey, wir beschweren uns nicht, denn, und da kommen wir ja nachher noch zu, in welchem Style wir es dann letzten Endes fertiggebracht haben, diese Aufgabe zu erfüllen, nötigt mir zumindest in der Form schon ziemlich viel Respekt ab. Das war großes Kino.
Ja, es hat so ein bisschen was Chamäleonhaftes, sag ich mal. Ne? Irgendwie, ja. Wir gewinnen jede Woche. Gestern habe ich gelesen, wir sind jetzt in Europa, ja, die beste Mannschaft, was diese Siegesserie angeht. Also kein Team in ganz Europa, erste und zweite Liga, hat so eine erfolgreiche Bilanz in den letzten Wochen. Kein Real Madrid, kein Bayern München und auch, sonst niemand. Werder Bremen, Nummer 1 in Europa.
Ja, wird Zeit, den Briefkopf anzupassen, liebe Verantwortlichen Werder Bremen. Wir haben ja so wenig, worüber wir uns freuen können. Nee, in der Tat, es ist mal wieder bemerkenswert und wie gesagt, auch die Art und Weise, wie das zustande gekommen ist, nötigt mir größten Respekt ab. Denn eins muss man ja auch mal festhalten, wir sind offensichtlich auch mittlerweile mental so gefestigt, dass wir durchaus in der Lage sind, Ausfälle von Stammkräften noch wegzustecken, weil neben Felix Agu, der nach wie vor nicht spielen kann, hat es ja diesmal auch bei Miloš Veljković nicht gereicht und dafür ist Lars Lukas May in die Anfangsformation gerückt und unterm Strich kann man sagen, hat er ganz souverän gemacht, auch wenn er beim Gegentor nicht so gut aussah, aber da sprechen wir nachher nochmal drüber. Trotzdem im Großen und Ganzen wieder eine souveräne Leistung, vor allem defensiv, oder?
Ja, genau, also auch May hat ein Sonderlob bekommen von Ole Werner. Spiel kam ihm natürlich auch ein bisschen entgegen, also gut, zu Anfang war es ein bisschen wackelig, ne? Man hat gemerkt, er hat lange nicht mehr von Anfang an gespielt.
Ja.
Ole Werner hat im Prinzip das gemacht, womit wir auch gerechnet hatten, nämlich möglichst wenig Verschiebung innerhalb des Teams, auch bei Verletzungsausfällen. Im Prinzip war das ja die rechte Abwehrseite, die da fehlte. Ne? Weiser hat gespielt rechts, May hat die Position von Veljković übernommen und alles ja im Prinzip unter dieser Überschrift Stabilität, ne? Das Gerüst behalten. Und diese ganzen Gedankenspiele, Grosso zurückziehen, Jung in die Innenverteidigung und so, hat Ole gesagt, nö, ne, wir spielen, was wir können, was sich bewährt hat. Und ja, was verdammt nochmal weiter erfolgreich ist.
Ja, und hattest du ja letzte Folge auch gesagt, ne, dass es dich schon sehr wundern würde, oder dass es zumindest Sinn machen würde, May da hinzustellen, weil eben, wie gesagt, gerade bei einer kopfballstarken Truppe wie Rostock mit wirklich griffigen Spielern macht so eine Kante wahrscheinlich mehr Sinn, als da jetzt irgendwie mit Grosso eher so ein Allrounder in Anführungsstrichen hinzustellen. Deswegen, also mir, ja?
Meinst also, macht mehr Sinn, jemand Großes, Kopfballstarkes, als ein Grosso-Typ, der, ich sag mal, eher an der Rasenkante,
ja, genau,
an der Grasnarbe, genau, seine besonderen Stärken hat.
Ja.
Nee, Grosso auf der 6 ja auch wieder gut.
Ja.
Ne? Und ja, wie gesagt, also war vielleicht wirklich keine, also war vielleicht ein gutes Spiel für Mai, um da auch wieder reinzukommen, denn Alter, was da an Bällen reingeflogen ist,
ja, ja, wirklich,
von Rostock. Das war ja wirklich, also das war ja, ne, ich sag nur diese ganzen geilen Einwürfe.
Ja,
ja, das war ja, ja nicht mal so, dass da jetzt irgendwie messerscharfe, gefährliche Flanken reinkamen, sondern meistens waren das ja irgendwelche Bogenlampen, ja, wo man dachte, Alter, der spielt doch nächstes Jahr Super Bowl, ja, irgendwo.
Das war Malone. Ja. Sag mal, ist das ein Ami, weißt du das?
Das weiß ich nicht genau.
Aber das kann ich mal eben nachgucken, weil das hat mich so stark an meine Zeit in den USA erinnert. Da habe ich ja ein Highschool-Jahr gemacht, als noch mit Pferdekutschen durch die Gegend gefahren wurde.
Muss so 46 Jahre her sein.
Ja,
ne?
Genau, ungefähr plus minus. Und da habe ich auch Fußball gespielt und hatte unter anderem halt im Profifußball woanders eigentlich noch nirgends gesehen. Dort haben wirklich so ein paar Highschool Kids sich das damals echt zum Signature Move gemacht, dass sie diese, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, diese Handstand-Überschlag-Einwürfe.
Ja.
Wirklich so Katapult-Einwürfe, wo man dachte so, ey, was ist hier denn los? Und so einen Typen hatte ich in meinem Highschool-Team und der konnte den Ball wirklich von der Mittellinie in den 16er werfen. Und da habe ich mich wirklich sehr, sehr stark dran erinnert gefühlt, als ich Malone gesehen habe, der ja wirklich einfach mit 4 Schritten Anlauf und mit diesen Oberarmen, die ja wirklich so einen Umfang haben wie mein Oberschenkel, wieder die Bälle da in den 16er gefeuert hat. Ich sehe gerade, und Ryan Malone heißt der, ja, das ist in der Tat ein Amerikaner. Insofern, okay, auch, tut mir leid, gefühlt ist der Typ echt 1,95 und wiegt irgendwie 113 Kilo. Was für ein Tier, ey.
Ich dachte auch, echt ein imposanter Körper und eine geile Wurftechnik. Ich frage mich manchmal nur, warum spielt ihr Fußball, Jungs?
Ja.
Gibt's da nicht Sportarten?
Genau. UFC oder so irgendwie.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall einer von mehreren Spielern, die mir auch im Zweikampf, also ich habe zeitweise wirklich gedacht, Alter, die haben aber echt das Messer zwischen den Zähnen, ne? Die haben teilweise ganz schön hingelangt. Ich war mir nach 20 Minuten auch echt sicher, das geht nicht 11 gegen 11 aus, weil es gab ja gefühlt in der ersten Halbzeit schon so viele gelbe Karten, ne?
Ja, aber die haben, das hast du auch klar gemerkt, ne, dass das eine Ansage war, sobald es gefährlich wird, also ne, nehmt lieber das Foul in Kauf, also tretet lieber den Gegner um, so sind die da, glaube ich, reingegangen, die Rostocker, abgesehen davon, dass sie auch so natürlich echt wirklich, muss man sagen, ja, tapfer verteidigt und gegrätscht haben und uns das Leben ja auch wirklich schwer gemacht haben.
Ja, auf jeden Fall.
Ich sage mal, wenn wir nicht diese individuelle Klasse da vorne gehabt hätten, wieder mit Duxch und Füllkrug, die ja wieder beide ein Tor geschossen haben, wo man denkt, Alter, das macht aber in der zweiten Liga, machen das aber wirklich nur ganz wenige. Ja, sowohl das 1:0 von Duxch, was ja so ein bisschen so aussah wie das eine nicht gegebene Tor gegen Paderborn.
Ja, genau.
Wo er ja auch danach meinte, naja, Alter, bei dem Acker hier, ich dachte, bevor ich ihn annehme und so.
Ja, genau.
Ne? Schnell weg mit der Kugel.
Ja, ihn lieber in den Knick.
Richtig, den macht nicht jeder. Vielleicht noch ein Gerrit Holtmann gegen so einen Mittelklasse-Gegner wie diese Bayern oder wie die da auf den Sack gekriegt haben. Und das zweite Tor ja auch von Lücke. Wie gut macht er das denn? Ja, das sah aus wie das eine Tor gegen Paderborn, wo er auch alleine geht gegen zwei Gegenspieler und das dann auch wirklich hinkriegt, trotz dieser beiden Verteidiger im richtigen Moment den Ball flach in die lange Ecke.
Ja, und vor allem,
schon wirklich, wirklich stark.
Und ich habe diese Szene entsteht, ne, weil Duxch ihn ja auf die Reise schickt, ne, ist auch so geil, hat man richtig gesehen, das resultierte ja, glaube ich, aus einem Eckball von Rostock, ne, das Tor, wenn ich das richtig erinnere.
Ich glaube, ja.
Und der Ball wird quasi aus dem 16er geklärt und du siehst, wie Grosso dem Ball nachgeht und wie Duxch von der Seite einläuft, ne, in die Mitte.
Ja,
und du siehst richtig wie Grosso eigentlich eher am Ball ist und dann muss Duxch irgendwas gesagt haben, weil Grosso einfach zurückzieht und die Hände hochnimmt und Duxch den Ball übernimmt und sofort den Pass in die Spitze spielt. Ne? Und ist so geil. Ja. Ich habe mir dann das Real Life auf Werder TV nochmal angeguckt und der Kommentator von Werder TV hat wirklich exakt meine Gedanken verkommentiert, ne? weil Füllkrug den Ball ja bekommt und dann sofort mit zwei Rostockern in der Rückwärtsbewegung aufs Tor zuläuft. Ne?
Ja.
Und während er den Ball am Mittel, also oder aus dem Mittelkreis raus Richtung Tor läuft, habe ich gesagt, ey, das kann der. Das kann der. So, ne? Ja. Das ist noch nicht auf eine verlorene Situation, ey. Und dann nagelt er das Ding wirklich zwischen beiden durch ins lange Eck, ey. Auch der Kommentator komplett ausgerastet. Und ich dachte, ey, das ist so typisch Füllkrug, ne? Und das ist wirklich Qualitätsunterschied.
Richtig, und wir haben das auch schon ganz anders gesehen, Anfang der Saison von Füllkrug. Und es spricht natürlich auch für dieses Selbstvertrauen. Trotzdem zu sagen, okay, ist 1-2 und dahinter ist noch der Torwart und ich habe noch 50 Meter Wiese vor mir. Also ja, genau. Wiese ist ja noch nett gesagt, also 50 Meter Kartoffelacker vor mir.
Ja, genau.
Und ich nehme den Ball und laufe aber trotzdem los.
Ja, genau.
Ich laufe trotzdem los und du merkst, wie sich diese Rostocker Verteidiger immer mehr in die Hosen machen.
Ja, genau.
Weil das ja auch einer der wenigen Situationen war, weil, wie du richtig meintest, sagtest, ich glaube, das war wirklich eine Ecke von denen, wo die Situation daraus resultiert. Und das, glaube ich, die einzige Situation im Spiel war, wo nicht sofort die komplette Rostocker Mannschaft wieder zurückläuft und die Räume zumacht, sondern der Weg einfach zu weit ist.
Ja.
Ja, und das auszunutzen und dann Lücke sagt, ey komm, das sind ja nur drei.
Ja,
den
ja,
nehmen also, wir, gehe ich mal los.
Und auch so geil, er kriegt den Ball im Mittelkreis und du siehst schon von Werder, es kommt einfach keiner mehr mit.
Ja,
und,
genau.
Kann ich mir richtig vorstellen, wie Lücke so den Ball annimmt und dann nur noch so hinter sich aus dem Rücken hört so, Lücke, mach alleine, das packst du.
Ich glaube, das habe ich auch gebrüllt.
Ja, genau.
Yeah. Nee, ich habe es wieder im Froggies geguckt mit den Werder Bianco Pazzo Jungs. Ja. Hat wieder großen Spaß gemacht. Und auch da denkwürdige Szenen. Ja, wir waren ja, das ist wie gesagt Fußballkneipe mitten in Hamburg. Die gehört noch nicht so ganz Werder Bremen, aber wir arbeiten dran. An dem Abend auch viele Neutrale und auch viele Leute da, die als HSV-Fans bekannt sind. Ja, und das spricht auch für diese Gesamtsituation. Irgendwie waren es denkwürdige Momente, dass es mittlerweile so ist, dass auch HSV-Fans, anders als früher und wie wir das auch aus persönlicher Erfahrung kennen, ja, da mitklatschen, ja, sagen, geiles Tor und nicht wie wie das sonst war, dass da irgendwo so ein Schwalbier dir in den Nacken flog oder irgendwie du, mach mal einen Kopf zu da vorne.
Ja, genau.
Ne? So kennen wir das. Ja, dass da laut grün-weiß gejubelt wurde und nach dem Spiel sogar die HSV-Fans kamen und meinten, ey, Respekt, gutes Spiel, freue mich aufs Derby, ihr spielt ja auch geilen Fußball. Ja, und ihr vom HSV spielt auch geil. Also der Erfolg, sag ich mal, öffnet auch die Herzen. Ja?
Ja,
man muss auch gönnen können, sag ich mal.
Und
wie das im Moment läuft, können wir es auch. Und diese positive, friedlich, freundliche Atmosphäre wird sich vielleicht noch knapp 2 Wochen halten.
Ich wollte gerade sagen.
Dann ist Derby, mein Freund, dann ist Derby.
Ich wollte gerade sagen, da sprichst du was an. Weil man kann es schon am Horizont erkennen, ja, dass das hässliche Stadion an der Müllverbrennungsanlage.
Ja.
Die breite Straße, die auf das Stadion hinführt. Wir machen uns richtig langsam auf den Weg in den Sonnenuntergang. Gibt nur noch ein kleines Schlagloch, den FC Ingolstadt am Samstag.
Ja, wir sind jetzt wirklich, und da ertappe ich mich auch selbst dabei, dass ich diese Sätze, wir müssen von Spiel zu Spiel denken, und der nächste Gegner und so, kann ich nicht mehr hören.
Ja.
Kann ich nicht mehr hören.
Ja, spätestens
jetzt nicht. Ich habe auch langsam so eine Grundarroganz erreicht, wo ich denke, okay, Ingolstadt, ja, ist aber nur noch irgendwie so ein kleines Schlagloch.
Ja.
Ne? On the road to Aufstieg.
Ja, Speedbump.
Ja, bringt uns die Rotzhosen.
Ja, und ich bin da bei dir, denke über das Spiel am Samstag im Prinzip genauso, freue mich aber ein Stück weit auch drauf, weil nachdem Ingolstadt ja erstmal in Nürnberg am letzten Spieltag 5-0 gewonnen hatte, hat jetzt das Ergebnis gegen Sandhausen gestern doch, naja, sagen wir es mal so, die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. 0-0, jetzt habe ich schon deutlich weniger Schiss vor Samstag, als das vielleicht davor noch der Fall war.
Ja, man muss jetzt halt wirklich, das ist jetzt wieder diese gefährliche Situation, ne, dass man jetzt vielleicht ein bisschen zu großkotzig wird und dann doch der vermeintlich leichte Gegner, die Zwischenstation, dann vielleicht doch zum Stolperstein werden könnte. Ne? Allerdings, wenn man sich die Tabelle mal anguckt, ne, Ingolstadt ist immer noch Letzter, das ist so ein bisschen so das Kräuter Fürth der zweiten Liga, 14 Punkte und bis zum Relegationsplatz nach unten sind das jetzt schon 9 Punkte.
Ja, genau.
Auf dem Relegationsplatz nach unten steht Fortuna Düsseldorf,
ja.
Die ja gestern dankbarerweise auch noch Schalke geschlagen haben.
Ja, stimmt.
Ne?
Ja.
Mit einem neuen Trainer, mit Daniel Thun, wo man auch denkt, okay, da geht vermutlich der Trend auch eher nach oben. Mhm. Also für Ingolstadt ist das schon
zappenduster, ne?
Ja, und die müssen halt wirklich, wenn die dürfen sich jetzt auch nicht abschießen lassen von uns. Also ich glaube schon, vielleicht bin ich ganz froh, dass Ole Werner Trainer ist und nicht so arrogante Angeber wie wir, die jetzt schon sagen, ja komm.
Ja gut, so sind wir halt, aber man muss ja dann auch mal sagen, genau diese Sorge mit Blick aufs Team hatten wir ja auch vor so Spielen geäußert, wie gegen Rostock oder gegen Karlsruhe, mhm, und haben da schon auch gezeigt, dass wir mittlerweile selbst gegen Mannschaften, die wirklich offen defensiv in solche Spiele reingehen, zumindest noch so viel Effektivität und Qualitätsunterschied an den Tag legen, dass es dann zumindest knapp trotzdem noch reicht.
Ja, ich denke auch, das ist ja ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Die individuelle Stärke ist so eindeutig verteilt, ja, auf unserer Seite, was man ja, haben wir eben schon angesprochen, ja nicht nur bei uns in der Offensive, ne, mit Duxch, ja, und Füllkrug, mit diesen beiden Toren der Extraklasse, so, ja, weil wenn du da vorne jetzt nicht diese beiden hast, sondern, weiß ich nicht, ich sag mal mit Sargent und, ne,
ja,
so, die schießen diese Tore dann vielleicht nicht, ja, oder nur fast oder ne, so, dann kannst du da auch mit 0-0 rausgehen, ja, gegen Rostock.
Ja, genau.
Das kann dir halt auch passieren.
Ja.
Aber Stichwort individuelle Klasse, die war natürlich auch dann zu sehen in der Defensive.
Ja. Genau.
Denn man muss ja sagen, Rostock hat ja wirklich, also
waren griffig, ne?
Ja, waren griffig, waren aggressiv und der Rostocker Trainer sagte das auch nach dem Spiel, wenn da nicht diese individuelle Klasse gewesen wäre und der Spielverlauf ein bisschen anders ist, dann hätten die sich da auch einen Punkt verdient gehabt, weil an deren Leistung hat es jetzt nicht gelegen. Ja? Und sie haben sich dann ja sogar noch auch dieses 1-2, den Anschlusstreffer, haben sie sich ja auch erarbeitet, sag ich mal, ja. Weil Malone den Ball diesem Spiel nicht direkt reinwerfen, ja, konnte, so wie Uwe Reinders damals. Ja. Aber man hat halt, genau, darauf wollte ich nämlich eigentlich hinaus, was Ole Werner nämlich auch sagte, auch die individuelle Klasse hinten. Ne? Also ja, da haben wir diese 3 Punkte haben wir halt auch hinten gewonnen durch Zweikampfstärke, Kopfballstärke und auch durch einen klasse Torwart,
ja,
der auch mal wieder einen großen Anteil an diesem Sieg hatte, muss man sagen.
Für mich diese Riesenchance, die dann aus dem Winkel kratzt, ne?
Das war auch eigentlich Malone unhaltbar. Übrigens. Das war auch Malone,
ja,
der Schuss.
Unhaltbar eigentlich. Oder für mich immer noch vollkommen unverständlich, wie er daran kommt.
Oder hat Malone den geworfen?
Nee, ja, genau. Wobei nee. Arme und Beine sehen bei dem ähnlich aus.
Ja, aber also ich glaube auch so den Ball zu treffen, wie man, das waren ja irgendwie auch 25 Meter oder, ja, so, wie er den trifft und der wäre oben, ja, in den Knick gegangen.
Ja, genau.
Und auch Pavlenka, ey, das ist eigentlich wirklich so gut wie unmöglich, diesen Ball zu, ja, halten. Ne? Und da kommt er ja wirklich auch nur noch mit den Fingerspitzen.
Das reicht, ja, genau.
Und also wenn, das war, glaube ich, wirklich genauso entscheidendes Ding wie diese beiden Treffer da vorne.
Mhm.
Wo sich, glaube ich, auch im Ostseestadion so die Stimmung breit gemacht hat, Alter,
hier unmöglich. Geht nichts mehr, ja, genau.
Es ist unmöglich, ja, ne?
Aber wobei ich auch sagen muss, weil du es gerade gesagt hast, eine individuelle Klasse, auch gerade in der Defensive, es gab 2 Situationen, wo ich das ganz krass fand. Also zum einen muss man ja auch mal sagen, die Defensivleistung ist für mich auch ein weiteres Indiz dafür, wie viel gefestigter die Mannschaft eigentlich inzwischen ist, ne? Weil du, ja, weil du gesehen hast, normalerweise 83. Minute den Anschlusstreffer kassieren gegen eine Truppe, die ohnehin griffig ist und die dann noch 10 Minuten Zeit hat, zurückzukommen, ist eigentlich, ja, echt immer super riskant und super gefährlich, ne? Und es dann trotzdem relativ souverän zu Ende spielen zu können, ist schon echt eine Qualität. Und was man halt auch sagen muss, und das greift das auf, was du gesagt hast mit die wirklich, wirklich griffig. Ich fand es halt zwischenzeitlich, gerade nach dem Anschlusstreffer, fand ich so krass, wie wir durch simple technische Überlegenheit, also einfach individuelle Klasse, es geschafft haben, die Rostocker ein Stück weit wirklich zu entnerven. Also, dass du gesehen hast, sie gehen wirklich absolut giftig und aggressiv drauf an der Außenlinie, wenn Werder den Ball hat und versucht auf Zeit zu spielen und Werder sich entweder durch einfach technische Tricksereien oder halt eben durch wirklich gekonnte One-Touch-Staffetten einfach zu befreien aus so engen Pressing-Situationen, dass du richtig teilweise gemerkt hast, dass Rostock komplett entnervt war, dass sie trotz ihres aggressiven Spielstils nur bedingt Zugriff haben. So.
Ja, richtig, ne? Entschuldige. Und dass ja auch dieser Weitschuss von Malone, über den wir eben gesprochen haben, im Prinzip neben dem Tor noch die größte Chance war.
Ja, genau.
Und sie gar nicht mehr, obwohl sie dann irgendwann am Ende mit 1,95 Meter Stürmern vorne im Strafraum waren, trotzdem zu keinem wirklich sonst mega gefährlichen Abschluss gekommen sind.
Ja.
Einerseits, weil natürlich die auch relativ limitiert sind, ne, dass da viel Ecken und hohe Flanken und dann, ne, der längste Lulatsch kriegt ihn oben, kriegt ihn dann im 16er und köpft ihn aufs Tor. Das war ja im Prinzip auch ihr einziges Rezept, das sie hatten, denn die Mitte war dicht, spielerisch ging nix, auch Grosso hat da mit Stellungsspiel wirklich eine Menge zunichte gemacht, sodass ihnen nicht viel anderes übrig bleibt als langer Hafer hoch und weit bringt Sicherheit.
Ja.
So. Und dass da dann auch die Stärke von Mai zu sehen war, nämlich das Kopfballspiel.
Mhm.
Ja, dass ein Typ wie John Verhoek, der nun aussieht, als würde er nach dem Spiel noch mit den Rostocker Hooligans auf den Montagsspaziergang gehen, der auch zu keiner wirklich gefährlichen Abschlusssituation gekommen ist, trotz seines Körpers.
Ja.
Weil Mai natürlich auch ein Typ war und genau wie Toprak, die da in der gleichen Gewichtsklasse unterwegs waren. Und dass Pavlas da auch, und das neben dieser Parade, eine Sicherheit ausgestrahlt hat und da wirklich die Dinger runtergepflückt hat.
Strafraumbeherrschung.
Wie sich, weiß ich nicht, die Kembe Mutombo damals die Rebounds geholt hat, weißt du? So, da wurde gar nicht groß diskutiert. Arsch raus und dann wurde das Ding locker runtergepflückt.
Ja.
Das war schon... Das hat schon eine Sicherheit ausgestrahlt.
Ja, gutes Indiz auch für die Qualität war halt in der Tat eine Verhook. Erste Halbzeit schon nach 30 Minuten komplett am Lamentieren, am Maulen, am Meckern, gelb gesehen, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Also wirklich eine beeindruckende Leistung. Auch ein bisschen Wasser in Wein, muss man dann halt eben auch sagen. Das Gegentor ist halt schon Mais Ding, ne? Also wie er da unter dem Ball durchtaucht und dann letzten Endes...
Entschuldige.
Ja, ne, und dann letzten Endes wirklich dafür sorgt, dass der Ball überhaupt nochmal scharf wird, weil das ist ja kein Ball, der irgendwie zu hoch für ihn ist, sondern er ist im Timing einfach so schlecht oder so spät dran, dass er wirklich einfach drunter durchläuft, ne?
Ja, naja, ich würde da ein bisschen differenzieren, weil das geht auch zum Teil auf Mai, aber man darf auch nicht vergessen, Mai hatte im Prinzip ja seinen Gegenspieler schon ausgeblockt, ja, also der Ball sollte ja auf Mais Gegenspieler und Mai hatte ihn ja schon so ein bisschen weggedrückt, sodass der Ball frei war und der Mais Gegenspieler gar keine Chance mehr hatte, an den Ball zu kommen. Was er dann nicht gesehen hat, ist, dass halt der Meißner dann reinlief. Und deswegen würde ich auch eine Teilmitschuld einen Bumm geben, der dann nämlich gepennt hat und
nicht nachgeht,
drei Schritte hinter Meißner ist. Und ich glaube, Mai ist einfach überrascht. Er geht davon aus, dass da irgendwie Toprak kommt oder Grosso oder Pavlas und den Ball aufnimmt. Und er die Situation schon im Prinzip neutralisiert hat, indem er dafür gesorgt hat, dass sein persönlicher Gegenspieler gar nicht mehr rankommt.
Ne? Ja, aber es ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass er unterm Ball durchläuft, ne? Und er halt auch nicht hochspringt. Also es sieht halt einfach wirklich so aus, als wenn er mit einem simplen Hüpfer den Ball per Kopf hätte klären können. So.
Ja, das stimmt. Aber er hat sich darauf konzentriert, seinen Gegenspieler aus der Situation rauszublocken. Und für ihn war das, glaube ich, damit halbwegs erledigt. Ja, er sah zwar ein bisschen komisch aus, aber sein Gegenspieler kam ja auch nicht ran. Und dann lief ja Meißner rein, verfolgt von Bomb. Ja, weiß ich nicht. Ja, okay.
letzten Endes sagt Lars Lukas May nach dem Spiel, unterm Strich reife Leistung und ich bin sehr stolz, Teil dieser Mannschaft zu sein. Und sagt ja auch viel über den Teamspirit aus. Das ist ein Spieler, der wirklich nur sporadisch zum Einsatz kommt, maximal irgendwie eingewechselt wird, dann trotzdem auch sich hinten anstellt und sagt, ey, macht einfach in erster Linie mal Spaß mit den Jungs so.
Richtig, ne? Und der auch selber ja persönlich, wie wir jetzt wissen, jetzt keine einfache Zeit hatte, was sein Privatleben anging und auch sportlich, sag ich mal, Twitter kann grausam sein, ne? Ja. Hat er ja nun auch einiges, ich meine, das ist ein junger Spieler, ne? Und ich glaube, für ihn war das wichtig und ich musste zuerst überlegen, wieso spielt da Eminem jetzt, ne? Mit diesen Haaren. fand ich schon ein erstaunlich gutes Comeback von ihm in der Startelf und gab ja auch nochmal das Sonderlob des Trainers.
Ja, und wir hatten ihn noch beide in der Startelf gesehen, rate die Aufstellung. Beim rechte Verteidiger Lotto hatte ich wieder mehr Glück.
Ja, richtig, richtig.
Weiser hat gespielt und mir hat Weiser in der Tat auch wirklich gut gefallen. Also ich fand
Weiser in der ersten Halbzeit den besten Bremer. Ja. Weil er im Prinzip der Einzige war, der da für Gefahr gesorgt hat und da auch für Spielfluss im Mittelfeld.
Ein geiler Abschluss auch, ne? Den der Keeper gut hält. Diesen Schuss richtige Granate aus dem Spitzenwinkel.
Was heißt Spitzenwinkel? Richtig, ja. Aber wenn irgendwas ging in der ersten Halbzeit vor allem nach vorne, dann war das über rechts. Von Jung fand ich, war das eher eine durchschnittliche Leistung jetzt in Rostock. Und im Nachhinein muss ich sagen, also meine Vermutung war ja, dass Bomm spielt oder wie Klaus Feldmann von Sky gesagt hat, der Deutsch-Kamoraner, der ist stark. Und da dachte ich auch, Mensch, Schatzi, wir könnten mal wieder schön kamoranisch essen gehen.
Ja, ganz ehrlich, Feldmann aber auch wirklich also teilweise eine Frechheit, ne?
Das war schon wieder, der hat sich da schon wieder was zusammen kommentiert, wo man dachte, Mann, oh Mann, ey. Der
Pavlenka spricht kein Englisch und kein Deutsch. Und ich dachte so, ey, hast du Pavlenka mal Interviews auf Deutsch führen hören, du Vogel?
Ja. Vermutlich nicht, ja, denn dann nicht, genau. Hätte er doch die Sprache zumindest rausfiltern können. Ja. Gut, aber ich erinnere mich auch an die Hinrunde, wo Klaus Feldmann sagte, ja, der Pavlenka, der ist fußballerisch ganz hervorragend.
Stimmt, das erinnere ich auch.
Weiß man ja noch aus der Bundesliga. Stimmt, ja. Man dachte, okay.
Du hast deine Hausaufgaben gemacht, Klaus.
Ja, glaube ich, viel lange. Vielleicht war er auch ein, zwei Saisons auf den kamorischen Inseln und hatte einfach keinen Internetanschluss.
Ziemlich interessant dann trotzdem, Werner hält auch, wenn wirklich Stammkräfte ausfallen, er hält wirklich weiter an diesem System fest, ne? Also finde ich dann auch interessant, dass er nicht irgendwie in solchen Situationen dann anfängt, das System irgendwie umzustellen und dann auf eine Viererkette zu gehen und so, sondern er sagt wirklich, das ist ein Gerüst, was funktioniert und was alle mittlerweile verinnerlicht haben, dabei bleiben wir, ne?
Ja, obwohl ich glaube, Christian Brandt wäre dafür gewesen.
Ja, ja. Aber dann wäre das Spiel auch 4-1 für Rostock ausgegangen.
Ja, vermutlich. Ja, nee, aber wie gesagt, das ist halt, glaube ich, auch das, was dann im Prinzip dieses Wort Stabilität bedeutet. Ne? Ja. Und das merkst du halt auch. Und auch für Spieler, die reinkommen, ist es natürlich einfacher, reinzukommen und zu wissen, das hier ist mein Tanzbereich und das ist meine Zuständigkeit, ja, und genau zu wissen, aus dem System raus, da muss ich hin, ne, das sind die Laufwege, da kommt der andere und so weiter. Und ich glaube, das hilft natürlich dann auch den Spielern, die dann neu reinkommen, wenn du dann neu reinkommst und dann hast du noch ein geändertes System, dann ist es natürlich doppelt schwer, sich da zurechtzufinden. Gerade für jemanden wie Mai, der lange raus war, verunsichert war und so weiter. Der freut sich natürlich, oder für den ist es natürlich wirklich dann auch einfacher, diese Sicherheit zu gewinnen, wenn er weiß, okay, die Abläufe sind zumindest die, wie ich das jeden Tag im Training sehe.
Ja. Nochmal eine andere Frage, weil es mir gerade durch den Kopf schießt, ne? Wir hatten ja jetzt vor dem Spiel, hatten wir ja, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Leute, die gelb gefährdet waren, ne? Gelbsperren gefährdet waren. Und wirklich auch Leistungsträger dabei. Ich meine, Toprak unter anderem gehört dazu.
Ich meine auch Dux, ne?
Ja, Dux kann auch sein. Und Leo war der Einzige, der sich seine fünfte abholt, um sicher beim Nordderby dabei zu sein. Glaubst du, das ist im Kopf drin? Macht er das hier eventuell sogar Absicht? Weil die gelbe Karte, die er sich holt, war, wenn ich das richtig erinnere, war das wegen Lamentierens, ne? Und wegen Disput mit dem Schiri. Machen Spieler das mit Absicht oder haben die das nicht im Kopf?
Du meinst wie damals mit Rute Möller, machet Leo.
Ja, genau, machet Leo. Ja, aber würde mich in der Tat mal interessieren, ob die Spieler das, weil wir reden ja jetzt nicht über ein Pokalfinale oder so, ne, sondern wir reden halt eben nur in Anführungsstrichen über Nordderby. Spielt das eine Rolle? Also sagen die, ich hole mir die lieber jetzt ab und fall gegen den Tabellenletzten aus und kann dafür befreit in das Nordderby gehen? Oder spielt es keine Rolle?
Also ich möchte jetzt von meinem Aussageverweil und niemanden belasten.
Ja.
Nee, aber ganz ehrlich, bei einem Spieler wie Leo könnte ich es mir sogar fast vorstellen.
Ja.
weil der clever ist, weil der ich sag mal, das Spiel in Rostock war ja jetzt auch nix, wo man jetzt die Nummer 10 auf dem Rücken durchs Stadion getragen hat, sondern der war ja auch eher wieder viel in Zweikämpfen, ja, und in Klein-Klein und in Hakeleien und sich da wirklich aufgerieben hat und auch wieder mal relativ früh ausgewechselt wurde. Ich will die Leistung nicht kleinreden, aber das war natürlich jetzt auch kein Spiel für Ästheten, ne? Und
ja,
nichts für Filigrantechniker, was er ja auch drauf hat. Bei ihm könnte ich es mir sogar vorstellen.
Ja. Ja.
Bei anderen Spielern, wenn ich sehe, wie Lücke sich die gelbe Karte abholt, nachdem er von Fröde da gefällt wird und dann wirklich wie so ein Rummelboxer dann auf den zugeht, weißt du, wie am Autoscooter dieses Brust an Brunnen, Alter, komm her, wir gehen gleich raus, ne? So, das, glaube ich, sah mir jetzt nicht so kontrolliert aus, oder? Das ist Oscar für die beste Nebenrolle.
Ja,
aber,
genau.
Das waren einfach nackte Emotionen. Ne? Bei Leo, ich sag mal, ich würd's nicht ausschließen. Und im Nachhinein muss man sagen, gegen Ingolstadt ist er vielleicht verzichtbar. Gegen den HSV brauchen wir ihn.
Ja, der Hintergedanke der Frage ist dann eigentlich auch eher, ich habe echt Schiss, dass ich jetzt eben genau diese besagten Stammkräfte und ja Mann, ich finde jetzt gerade die Statistik nicht, wer gelb gefährdet ist genau bei Werder. Aber ich meine zu erinnern, dass halt eben unter anderem auch Toprak dazu gehört. Und das wäre natürlich extrem bitter, wenn die jetzt gegen Ingolstadt sich möglicherweise in irgendeiner dummen Situation die Fünfte abholen und dann eben gegen den HSV nicht spielen können.
Ja, richtig, denn gerade gegen den HSV, ich habe mir dann am Samstag im grün-weißen Siegestaumel, habe ich mir dann mittags HSV Heidenheim angeguckt,
ja,
einfach weil es mich interessiert hat, nachdem der HSV 5-0 ja in Darmstadt gewonnen hatte davor und ja auch eine Wahnsinnsserie gespielt hat, das muss man ja auch sagen, ne? Also das ist ja auch, ich glaube, die haben auch irgendwie 6-7 Spiele nicht verloren oder so. Die haben jetzt auch nicht alles gewonnen, aber die haben ja auch noch inklusive, die haben ja auch noch Pokalrunde in Köln gewonnen und so. Das Spiel gegen Darmstadt war so, dass sich Darmstadt relativ weit hinten reingestellt und den HSV hat erstmal spielen lassen und dann gab es echt einen Arsch voll, ne? Weil die können Fußball spielen, genau wie wir auch. Heidenheim mit Frank Schmidt als Trainer hat das ein bisschen anders versucht und zwar sind die gleich von der ersten Minute, also die haben im Fünfer gepresst schon, im gegnerischen Fünfer und ey, dass der HSV erst 20 Gegentore hat, die beste Abwehr der Liga, so wie die spielen, das ist mir ein Rätsel.
Ja, immer, also es sieht immer wie Harakiri aus, ne?
Ey, das ist auch teilweise Harakiri, das kann nicht wirklich alles so gewollt sein. Also Heidenheim hatte, glaube ich, in den ersten 15 Minuten haben die schon zweimal den Ball im gegnerischen 16er erobert.
Ey.
Im gegnerischen 16er, wo die mit drei Leuten 3-3 standen.
Erinner dich mal ans Hinspiel.
Und erzähl ich beim HSV schon den Torwart mit.
Ja.
Ja, und die haben den Ball, die haben wirklich den Torwart gepresst im Fünfer.
Ja.
Und der HSV spielt trotzdem noch Kurzpässe hinten.
Ja.
Und Heidenheim erobert den Ball ungefähr am Elfmeterpunkt. Und ich sag mal, das sollte ihnen gegen uns nicht passieren, weil Lücke und Duxi, die machen da 7 Tore in der ersten Halbzeit. Ja, die vergeben diese Chancen nicht. Aber das ist ja wirklich, also das ist mir wirklich ein Rätsel, wie die erst 20 Gegentore haben.
Im Hinspiel hatten wir ja schon solche Situationen. Also ich fand auch, also mal abgesehen davon, dass der Sieg vom HSV im Hinspiel durchaus verdient war, ne? Aber wir haben ja im Hinspiel in der zweiten Halbzeit genau die gleichen Situationen gehabt. 3-4 richtig gefährliche Ballgewinne unweit des 16ers des HSV. Und haben es dann einfach nur liegen lassen. Aber da bin ich in der Tat bei dir. Mit der jetzigen Qualität, wenn ihnen solche Fehler gegen Werder unterlaufen, dann ja, kann es da klingeln.
Auf der anderen Seite, wenn und das ist ja deren Strategie, ne, wenn die einmal diese erste Pressingreihe überspielt haben und Platz haben, Alter, dann geht da die Post ab, ne, mit Jatta außen und Alidou und dem Kittel in der Mitte. Ja. Aber Entschuldigung, ich find's ein bisschen respektlos. Wir müssen auch noch über Ingolstadt reden. Außerdem hört sonst keiner mehr Folge 85.
Ja, ja, das recht. Ja gut, okay, dann tun wir das doch mal. Denn rate die Aufstellung haben wir abgefrühstückt. Unsere Ergebnisse, ja, lagen wir genau mittendrin. Ne? Also 3 Tore sind es nicht geworden. Was hattest du noch getippt?
Ich hatte 2-0 getippt.
Ja, genau.
Und zwar im Prinzip ähnlich diesen Spielverlauf. Ich war eigentlich gar nicht unzufrieden, weil ich eigentlich relativ gut das so vorhergesagt hatte, so wie ich es erwartet hatte auch, dass das irgendwie ein schwieriger, dreckiger Sieg wird, dass wir 1-0 in Führung gehen und die dann auskontern zum 2-0, dass dann hinten Lasse Mai und der Deutschkamoraner da dann noch meinen Tipp verderben. Aber okay, sagen wir mal so, Ergebnis mittendrin, ja, du magst allerdings besser
mit dem Gegentor, aber du bist ja
Weiser auch mit dem Weiser-Tipp.
Ja, aber du hast ja erst wirklich im letzten Moment von 1-2 auf 0-2 geändert. Du hast du hast ja in der Folge noch gesagt, ja, nein, diesmal ohne Gegentor. Ich sag's einfach mal. Ja. So deswegen.
Weil Valentinstag ist.
Ja, es ist Liebe. Love is in the air. Ja, aber wie gesagt, jetzt kommt Ingolstadt. Wieder Samstag, wieder 13:30. Im Übrigen, ich hasse diese 13:30-Spiele mittlerweile. Das irgendwie, da bin ich nicht für gemacht. So, für mich gehört zum Stadionbesuch gehört für mich immer ein Bier. Und wenn ich irgendwie mittags um 12 schon Bier trinke, dann ist der Tag irgendwie, keine Ahnung, Zeitlupe.
Ja gut, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Entweder du stehst um 3:30 morgens auf, dann verteilt sich das besser auf den Tag, oder wir bleiben halt für immer oder wir müssen halt schnell wieder aufsteigen.
Ja, das, ich bin für Zweiteres.
Obwohl, wie geil ist denn die zweite Liga gerade?
Ja, das stimmt.
Da ist doch wirklich, also jetzt auch die Tabelle, auf Freitagabend, als wir dann Tabellenführer waren, ich dachte so, wenn's den guten alten Playboy noch gäbe, mit diesem Ausklapp-Pin-Up-Poster in der Mitte, da könnten sie diesen Monat die Zweitligatabelle reindrucken. Ja, ja, die, ich sag dir, die würde in mehreren Bundeswehrspinden. Ja. Alter, das ist ja zum ersten Mal seit über 10 Jahren.
Ja, stehen wir wieder oben in irgendeiner Tabelle.
Habe ich in der NWZ gelesen. Ja. Sind wir wieder Tabellenführer gewesen, kurzfristig. So war es vor 10 Jahren auch übrigens. Ich habe mal geguckt, das war vor über 10 Jahren die Saison, das war 2011, sind wir Tabellenführer vorübergehend gewesen durch ein 1-1 in
an Spieltag 2 oder was?
Ja, nee, das war auf jeden Fall, das war ein Spiel, Wiese, rote Karte, 17. Minute. Trainer Thomas Schaaf wechselt Arnautovic aus, um Militz ins Tor zu stellen.
Oh.
Und unser Tor schießt Ikichi.
Ja, echt.
Da sind wir doch personell jetzt nicht viel schwächer besetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hab neulich mal das erste Bundesliga-Tor wieder gesehen in irgendeinem Video von Füllkrug. Das ist auch so wirklich als, keine Ahnung, als 19-Jähriger noch totales Milchgesicht, wie er den Ball irgendwie als Joker den Ball irgendwie im linken Mittelfeld bekommt und dann so geil unwirsch, wie so ein Welpe, einfach nur mit Tempo in Richtung Strafraum zieht und kurz vom 16er einfach draufwämst und der Ball so halb hoch einschlägt. Ich weiß gar nicht mehr gegen wen. Ich glaube sogar irgendwie gegen gegen, war das gegen Augsburg oder so? Und dann noch so einen großen langhaarigen Torwart im Tor in Erinnerung. Aber egal, auf jeden Fall sich gefreut wie ein kleiner Junge. So ja. den Bernd Hopsch Gedächtnisjubler mit Zunge raus und so.
Apropos, gestern Abend lief im dritten nach dem Sportclub, lief so eine kleine Doku, als die Bundesliga noch spannend war. Ja, und es ging um Werders Meistersaison unter Otto Rehhagel.
Welche Herzog, der beiden?
Herzog, Hopsch und Rune Bratzit, ja. Mirko Votava, Thomas Wolter. Ey, war das schön, du.
Ja, das erinnere ich auch noch. Das war wirklich eine wunderbare Zeit. Ja, ist,
Marco Bode, Wynton Rufer, Uwe Hartgen.
Ja, aber wir drücken uns schon wieder um Ingolstadt rum.
Ja, aber die Namen, die ich jetzt gerade genannt habe, sind auch ein bisschen bekannter als die Aufstellung von Ingolstadt. Ich habe mir die wahr. Hier mal kommen lassen. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind ja nun wirklich auch ein bisschen nerdy, was Fußball angeht und können immer noch die Schnurrisbilder aus dem Panini-Heft 85 die Namen aufsagen. Ja. Aber da sind wirklich viele Leute in der Truppe, die sagen mir gar nichts.
Och.
Muss ich ganz ehrlich sagen, bei Ingolstadt. Ich weiß, Stojanovic, der Torwart, den haben die geholt, der kam von St. Pauli.
Ja.
Daher kenne ich den noch. Und ansonsten sind da so ein paar Zweitliga-Urgesteine, Heinloth, Franke, ne? Kennt man?
Sapai.
Ja, der Sohn, ne?
Von, ja. Der leider gegen uns nicht spielen kann, ne? Der hat gelb-rot gesehen, oder?
Richtig, der hat gelb-rot gesehen. Was heißt leider?
Ist, leider im Sinne von wenigstens einen, den wir kennen.
Ja, okay. Ansonsten weiß ich wirklich wenig. Trainer ist Rüdiger Rehm, der ja lange Zeit früher Wien Wiesbaden, glaube ich, mal in die zweite Liga geführt hat. Ja, das ist, glaube ich, muss ich leider so arrogant sagen, doch eine machbare Aufgabe für uns.
Ja, muss es auch sein, ne? Und da kommen wir jetzt wirklich an den Punkt, also muss es auch sein, weil mittlerweile, und darüber haben wir am Anfang ganz kurz schon gesprochen, wir sind jetzt Zweiter, so, ne? Wir sind jetzt halt auch keine Jäger mehr. Du gehst halt eben auch in diese Ole-Werner-Phase, gehst du rein, bist irgendwie Siebter und sagst, ja, mit einem Lauf kommen wir da oben ran. So, jetzt hast du den Lauf gehabt, jetzt stehst du oben drin und jetzt jagen sie dich halt. So, und da kommen wir eben vielleicht nochmal ganz grundsätzlich auch an den Punkt, wo wir sagen müssen, ey, dann musst du jetzt vielleicht auch mal wirklich hingehen und sagen, so, und jetzt sind wir Zweiter und das geben wir jetzt nicht mehr her. Und dann muss halt eben auch irgendwie so die nach außen getragene Mentalität, finde ich, eine andere werden, oder?
Ja, ich bin auch langsam, also mir wird das langsam ein bisschen peinlich, wenn es dann immer heißt, irgendwie, ja, wir denken von Spiel zu Spiel und Aufstieg ist vielleicht noch, ne, wir wollen uns verbessern und so. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir jetzt auch zu viel Understatement, weil man sieht jetzt wirklich, dass in einem richtigen System mit einem richtigen Trainer diese individuelle Klasse der Spieler des Kaders, die wir im Kader haben, das ist einfach übertriebene Tiefstapelei, wenn du jetzt nicht mehr sagst, du willst aufsteigen.
Das ist halt reell Top 3 dieser Liga, muss man einfach auch echt mal so sagen. So.
Aber ja, also das ist vielleicht sogar die beste Truppe nominell, wie es gibt. Ich schau mal eben, nächster Spieltag, wir gegen Ingolstadt, ja, und dann nimmt sich die Konkurrenz wieder selbst die Punkte weg. Schalke spielt gegen Paderborn. Interessant auch Pauli gegen Hannover, die ja auch jetzt nicht mehr so schlecht dastehen.
Ja.
Also
der HSV und Sandhausen, da haben sie letztes Jahr, wenn ich das richtig erinnere, haben sie da verloren. Ich sage nur Dennis Diekmeier.
Ja, Dennis Diekmeier trifft auch wieder doppelt, oder?
Ja. Wenn ich mich recht immer nur gegen den HSV, ja.
Erinnere. Über ein Thema müssen wir noch kurz sprechen, bevor ich gleich los muss. Frank Baumann.
Ja, stimmt, Vertragsverlängerung. Jetzt dann doch den perfekten Zeitpunkt gefunden, das zu kommunizieren und zu entscheiden, ne?
Ja, obwohl es ja lächerlicherweise hieß, also mit dieser Siegesserie zuletzt hat diese Entscheidung überhaupt nichts zu tun.
Ja.
Also da muss ich wirklich sagen, Leute, verarschen kann ich mich alleine.
Ja, in die Karten spielt es trotzdem.
Also wenn das keine Rolle gespielt hat, also was spielt denn dann bitte sonst eine Rolle? Ja, genau wie die Äußerung, die haben mich auch ehrlich gesagt des Aufsichtsrats, die haben mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen zu sagen, über allem steht jetzt ein Ausbildungsverein zu sein und im Nachwuchs und Da denke ich mir, Alter, seit wann, wir sind doch nicht Freiburg. Oder, ne? Das war doch noch nie unsere Corporate Identity, dass wir jetzt irgendwie da die 17-jährigen Spieler ranführen. Ne? Das gab's immer mal, aber das ist doch nicht Werder Bremen. Werder Bremen ist vielleicht Talente auch günstig einzukaufen und sie dann teuer weiterzuverkaufen.
Naja. Also ich finde schon. Also und Baumann und gerade auch Fritz haben das ja zumindest jetzt in den letzten 18 Monaten haben sie das ja wirklich schon schmerzlich demonstrativ vor sich hergetragen, dass sie das stärker werden wollen, bla bla.
Ja,
ne?
Okay. Sie wollen das stärker werden, okay. Vielleicht störte mich auch einfach nur dieser Satz, das steht jetzt überall.
Ja.
Weiß ich nicht. Denn wenn ich mir angucke, wie andere in den vergangenen Jahren aus der zweiten Liga sich stabilisiert haben und dann in der ersten Liga Fuß gefasst haben, ich nenne mal Gladbach oder Union ja, oder genau, so, ja. Das sind alles keine Ausbildungsvereine, die jetzt mit ihren jungen Talenten nur kommen, ja. Mal okay, aber das sind alles Vereine, alles Clubs, die auch durch kluge Transfers auch unterklassige Spieler holen und auch welche, die schon Mitte, Ende 20 sind, die ihnen weiterhelfen, die Qualität im Kader zu verbessern, weiß ich nicht. Also, das ist mir ein bisschen viel PR-Gelaber, das glaube ich nicht so richtig und klar, Jugendarbeit ist wichtig und auch gut und je weniger Knatze du hast, desto mehr bist du drauf angewiesen, aber es ist jetzt auch nicht, glaube ich, unsere DNA nur darauf zu setzen.
Aber trotzdem ist die Vertragsverlängerung für Baumann ja letzten Endes auch in unserer Argumentation und in unserem Blick auf die Causa Baumann in den letzten Monaten oder muss er fast schon so sagen Jahren, trotzdem irgendwo auch die logische Konsequenz. Ne? Er hat zwar mit all den Fehlern, die er auch gemacht hat in den letzten zwei Bundesliga-Jahren, hat er trotzdem dann halt eben auch die Konsolidierung ein Stück weit geplant und auch moderiert und letzten Endes geben ihm die Zahlen dann zumindest, ja zumindest der letzten 12 Monate auch recht.
Ja, und man muss doch wirklich sagen, wir haben ja nun auch immer wieder seine Fehler aufgezählt, ja, und auch viel Verständnis für die Kritik gehabt, die ich auch richtig fand.
Ja,
und wenn man dem Aufsichtsrat, und das fand ich gut gestern, dass sie gesagt haben, zu diesen ganzen Gesprächen gehörte auch, dass er nochmal klar gesagt hat, was er da alles verrissen hat.
Ja.
Ne, Stichwort Kaderplanung, zu lange an Kofeld festgehalten und so weiter, ne, Stichwort Klassenverkauf. Ne, aber nach diesem Komplettzusammenbruch und dem Abstieg muss man doch sagen, hat er das Optimum rausgeholt aus diesem Trümmerhaufen, der wir da waren.
Ja. Ja.
Ich zähle nur mal kurz auf, den Transfererlös rausgeholt, ja, viele Spieler, die wirklich extrem an Marktwert verloren hatten, für viel, viel Geld verkauft,
ja.
Das heißt, sprich die 30 Millionen geholt, ja, dann auch auf den ersten Blick erstmal mit Anfang einen okayen Trainer, der ins Portfolio passte, geholt, dann nach dem klar war, der Typ ist ein Hochstapler und ein Lügner, souverän reagiert und einen noch besseren Trainer geholt.
Den sie ja im Übrigen auch im Sommer schon auf dem Zettel hatten.
Richtig. Und was auch noch dazu gehört, dann die Transfers, die er dann gemacht hat, Jung geholt, Duxch geholt, das sind alles Spieler, die sich wirklich als echte Verstärkungen rausgestellt haben. Und dazu kommt dann auch noch, dass er mit diesen ganzen Leistungsträgern verlängert hat, ja, und gleichzeitig denen gesagt hat, Alter, bleib mal bitte hier, aber du kriegst nur die Hälfte, mein Freund.
Ja, aber
sind trotzdem alle noch da und jetzt im Winter geht auch keiner. Also da
und
muss
er
man
verlängert mit Agu und so, ne? Also das bringt ja auch nochmal richtig Knatze. Also wenn die richtig irgendwann gehen sollten, mit der Vertragsverlängerung hast du ja gleich nochmal, ich sag jetzt einfach mal, nochmal einen 10-Millionen-Check, die er auf die hohe Kante gelegt, so.
Und da muss ich wirklich sagen, ich glaube, im Kicker habe ich einen Kommentar dazu gelesen, auch wenn es lange nicht so aussah und wir ja nun auch durchaus Kritik recht laut und differenziert aber auch geäußert haben, muss man jetzt auch sagen, nachdem wie er da jetzt nachgearbeitet hat, hat er das jetzt auch verdient. Ja. Und ich wüsste nicht, was passieren soll oder was passieren würde, wenn sie jetzt gesagt hätten, tschüss.
Ja. Wer soll's machen,
da,
ne? Ja.
Hättest du da noch, hast einen neuen Aufsichtsrat, weißt du, hast neue Trainer und so weiter und dann hast du noch Clemens Fritz. Also bitte, also ich glaube, das war schon wirklich eine gute Entscheidung jetzt, das so zu machen.
Ja, ja, bin ich komplett bei dir. Also sehe ich genauso, finde ich jetzt auch eine nachvollziehbare Entscheidung. Ich nehme den auch ab, dass sie das durchaus als das Ergebnis eines Prozesses ist, ne, und eines alles auf dem Tisch und wir gucken uns das mal an. Kann ich jetzt auch wirklich jetzt erstmal gut mit leben. Liegt natürlich auch daran, dass es gerade gut läuft.
Ja, natürlich.
Jetzt hat er zwei zusätzliche Jahre. Mal gucken, wie das wird und dann können wir uns ja irgendwann wieder aufregen. Auch unter dem kleinen Zeitdruckaspekt, den du ja schon angesprochen hast. Ja. Lass uns doch noch mal eben schnell.
Los, du machst noch 20 Minuten alleine, ne?
Genau, das will jeder hören. Hier, meine Uhr fängt wieder an mit mir zu reden. Lass uns noch einmal kurz auf Rate die Aufstellung gucken. Wir müssen ja auch bedenken, möglicherweise fällt jetzt Friedel auch noch aus, der sich ja hinten raus leider wirklich offensichtlich ziemlich wehgetan hat. In Rostock. Und deswegen wäre mal interessant, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass weiter Agu, Veljkovic und Friedel nicht einsatzfähig sind. Wie würdest du die Abwehr aufstellen?
Und Leo ja auch nicht.
Ja, stimmt. Das wird interessant.
Ja, das wird wirklich interessant und ich muss leider los, Alter. Das ist jetzt hier ein bisschen zu kompliziert, das Puzzle. Ich denke, dass für Leo Rapp spielen wird. In der Mitte oder dass vielleicht gegen Ingolstadt dann wirklich doch das passiert, wenn wirklich alle drei ausfallen, dass dann Grosso einen zurückrutscht und zwar auf die Toprak-Position in der Mitte und Toprak dann praktisch auf die Friedel-Position gehen würde und dann Rapp und Schmidt im Mittelfeld mit Schmiedi auflaufen. Rechts, glaube ich, falls Agu weiter ausfällt, haben wir das geringste Problem mit Weiser und Bomb. Und ich glaube, dass was er nicht machen wird, ist Jung in die Innenverteidigung zurückziehen, weil da haben wir auf der Seite niemanden.
So, Jan zieht jetzt die Notbremse, weil du hast ja, ich greife da mal deine Argumentation auf. Es macht in der Regel sowieso keinen Sinn, montags schon Rate die Aufstellung und Ergebnisse zu machen. Deswegen kommt wieder per Tweet Ende der Woche. Ich entlasse dich hiermit, damit du schnell und pünktlich zur Arbeit kommst. Wir wünschen euch allen einen guten Start in die Woche. Folge 84, denken Sie größer, sollte die Losung sein ab sofort bis zum Saisonende. Wir hoffen, dass ihr die Daumen drückt fürs Wochenende, dann zu Hause gegen Ingolstadt 13:30 am Samstag. Wir sind zuversichtlich, dass auch das wieder 3 Punkte für uns bringen wird. Das neue Selbstverständnis. Lieber Thomas, schönen Start in die Woche.
Gute Woche, gutes Spiel und danke fürs Zuhören.
Ciao.